Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
Im heutigen Videopodcast stehen Marketinggesetze und Hochgefühle im Zentrum. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Master der Experience Economy, Christian Mikunda. Schön, dass du da bist.
Ich danke dir sehr.
Du, sag einmal, also stell dich doch unserer Podcast-Community mal am besten selber vor, vielleicht auch mit ein paar Dingen, die nicht alle wissen.
Ich werde es probieren. Du weißt doch schon alles über mich.
Aber ja, aber noch nicht alles.
Nicht die Zuschauer. Und du weißt vielleicht nicht alles. Aber du weißt, ich habe mich immer für Erlebnisse interessiert und dafür interessiert, was in den Menschen vorgeht, wenn die ein Erlebnis haben. Also habe ich erst einmal Theaterwissenschaft und Psychologie studiert. Zwei brotlose Studien, wie du weißt. Okay. Dann hat mich durch einen Film, den ich mit 15 gemacht habe, hat mich tatsächlich das Fernsehen entdeckt. Und dann war ich 12 Jahre lang Fernsehjournalist und Fernsehgestalter. ZDF war mein Heimatsender, habe aber Wien nie wirklich verlassen. Und dann ist die Theorie, die in mir arbeitet, seitdem ich 14 bin, eine Theorie der Erlebnisse und der Inszenierung, ist immer mehr und mehr Richtung dreidimensionalen Erlebnissen gegangen. Weil für mich ist ein Flagship-Store oder ein Krankenhaus oder ein Flughafen auch eine Bühne,
ja,
eigentlich.
Klar, absolut.
Und ein begehbarer Film. Also hat sich die Theorie nach und nach weiterentwickelt und es ist das passiert, was mein englischer Verlag einmal geschrieben hat, in einem Werbewaschzettel. Ich bin ein Theoretiker, der irrtümlich in der Praxis gelandet ist. Und dort bin ich heute.
Ja, sehr cool. Du, Christian, du bist ja einer der wenigen, die schon mal im Talk mit Tatjana waren. Ich habe nachgeschaut im Juli 2019.
Ja, das
und
war
jetzt
toll.
Sind wir, ja, das war toll. Und vor allen Dingen, wir waren in den Apple iTunes Charts und jetzt sind wir sogar als Videopodcast, quasi als Vodcast unterwegs. Kannst du es mal ein bisschen definieren? Was ist denn, was versteht man unter dieser Experience Economy? Was ist denn das wirklich?
Ja, also der Begriff stammt eigentlich von meinem Freund Joe Pyne, berühmter amerikanischer Autor und Berater. Und wir haben mal gemeinsam eine Woche lang an der Harvard Design School gelehrt. Wir haben damals beschlossen, er bekommt Amerika, ich bekomme den Rest der Welt. Hat gut funktioniert. Und er hat gesagt, ja, die Experience Economy ist die Art von Wirtschaft, wo die Wertschöpfung nicht nur vom eigentlichen Produktnutzen ausgeht, sondern auch von der emotionalen Aura um ein Produkt herum. Und deswegen gibt es heute eben viele Orte in der Wirtschaft, die inszeniert sind, als emotionaler Mehrwert, als emotionales Geschenk, das man dem Kunden mitgibt.
Du, aber wie ist das jetzt? Jetzt haben wir ja, also wir haben lange Zeit über den USP gelernt, über die Unique Selling Proposition, wo man sagt, ein Smartphone kann heute jemand wie Huawei oder Apple oder Samsung gleichermaßen herstellen. Mhm. Aber trotzdem sind alle diese Marken, wie du sagst, mit anderen Emotionen aufgeladen. Also geht es heute stärker um diesen ESP, die Emotional Selling Proposition? Ist die jetzt, hat die den USP überholt oder muss man beide beherrschen? Wie ist das?
Na, man muss beide beherrschen natürlich, aber der emotionale Mehrwert erzeugt ja die Einzigartigkeit. Das ist ja der Trick, dass heute alle Produkte so vergleichbar sind und so auswechselbar sind, auch gerade bei den Handys, dass es schwer ist, praktisch über den eigentlichen Produktnutzen eine Einzigartigkeit zu kreieren. Also lädt man die Marke mit einer emotionalen Aura auf. Apple macht das, wie wir wissen, besonders gut. Ich habe mal einen Vortrag gehalten in Deutschland und da war die Apple-Chefin in Deutschland war mit dabei. Und alle haben danach ein E-Mail bekommen und ich irrtümlich auch von ihr. Und in dem E-Mail konnte man sehen, nach welchem Konzept sie am POS in den Geschäften die Geräte hinlegen.
Am Point of Sale, also am Verkaufsmoment, okay.
Genau, und du weißt ja, die großen Apple-Stores, die schauen ja aus wie Tempel. Da gibt es den berühmten Würfel in New York zum Beispiel, den gläsernen, wo man runtergeht und der Shop ist drunter. Aber auch jeder normale Apple-Shop ist sakral. Mhm. Und die haben tatsächlich Schablonen und in der Früh legen die diese Schablonen über die Tische und so ist definiert, wie jedes Handy und jedes iPad und jedes Kabel zu liegen hat dort. Mhm. Das heißt, sie überlassen nichts dem Zufall und das macht eine große Marke aus. Eine große Marke ist dramaturgisch durchinszeniert.
Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist natürlich schon auch ein Ding. Also ich habe gerade überlegt, während du das erzählst mit dem Würfel in New York, ich war am anderen Ende der Welt, weil meine Tochter in Perth gelebt hat. Ja. Auch dort der Apple Store, Wahnsinn. Also wirklich so, dass man sagt, okay, das zieht sich ganz egal wo, mit welcher Kultur zieht sich durch. Wie ist denn das? In den letzten Jahren haben wir ja auch gemerkt, dass diese Erlebniswelten auch die Kunst erreicht haben. Immer mehr immersive Ausstellungen wie Kulturerlebnisse sind aus dem Boden geschossen. Ich finde nicht alle gleich gut. Also mir ist besonders positiv in Erinnerung diese unglaublich schöne Frida Kahlo-Ausstellung oder auch Monets Garden, der mich dann beflügelt hat, mir wirklich den echten Garten von Monet anzuschauen, also irgendwo in Frankreich. Aber wie siehst denn du das? Muss da die Kunst in Zukunft in diese Richtung denken? Jetzt hat gerade auch Icono aufgemacht in Wien, auch wieder ein Museum, wo vieles verschränkt wird miteinander. Sind diese Erlebnisse das, was wir in Zukunft als Konsumenten mehr und häufiger erleben werden?
Also die klassischen Museumsleute würden schreiend davonlaufen, wenn sie das hören, weil die würden das als eine Attraction bezeichnen und nicht das Museum. Und im anglikanischen Raum werden solche Attraktionen auch als Museum bezeichnet. Madame Tussauds in London ist ein Museum, ne? in der englischen Diktion. Also das Original kommt ja ursprünglich aus Paris, Atelier Lumière, unglaublich großartig gemacht, mit hochauflösenden Projektionen und mit einem großartigen musikalischen Sound, und du wirst dreidimensional in die Kunst hineinversetzt. Und das sind alles hypnotische Erlebnisse. Ich habe ja ein Buch geschrieben über die Hypnoästhetik. Also Trance-Erlebnisse.
Ein richtig cooles.
Ich danke dir sehr. Und früher mal war ein Kunsterlebnis halt oft nur eine Kopfgeschichte, eine Sache, wo auf der einen Seite das Gemälde war und auf der anderen Seite bist du gestanden und hast versucht, etwas über das Gemälde herauszufinden und hast das natürlich schon auch versucht, es zu erleben. Und was sich durch die immersiven Erlebnisse geändert hat, ist, dass das Erleben in den Vordergrund gekommen ist. Und wahrscheinlich die spektakulärste Attraction überhaupt, die es im Moment in der Welt gibt, ist in Las Vegas, die Sphere. Das ist diese berühmte Kugel mit einem Durchmesser von, ich glaube, 160 Metern. Ich war natürlich da. Wir versuchen immer zu sehen, was es Neues gibt auf der Welt. Und diese Kugel hat außen 40 Millionen LEDs. Wahnsinn. Unglaublich. Es ist sehr lustig, wenn du hingehst und es fliegt oben ein Flugzeug vorbei, dann erscheint ein Auge auf der Kugel und schaut dem Flugzeug nach. Wahnsinn. Und zwinkert. Wahnsinn. Reagiert interaktiv. Und drinnen ist einer der größten Projektionsräume der Welt, ich glaube, es ist der größte, für 20.000 Zuschauer. U2 macht dort ein Konzert und du fällst komplett in Trance. Also es ist praktisch wie ein IMAX-Kino hoch 10, und so wirst du unmittelbar in das Erlebnis hineinversetzt und es entsteht ein hypnotisches, suggestives Erlebnis.
Gibt es irgendwie für dich, der das ja sehr schnell erkennt, was und welche Knöpfe hier gedrückt werden und welche Gefühle erzeugt werden sollen, gibt es für dich auch Situationen, wo du sagst, es nervt mich, es geht mir auf die Nerven, es ist bigger than life, es ist zu artifiziell, gibt es sowas auch?
Mir geht es nur auf die Nerven, wenn es schlecht gemacht ist. Mhm. Ich kann mich an eine immersive Ausstellung erinnern in Wien. Da hat man auf den Teppich projiziert. Ja. Und du brauchst aber eine dunkle, spiegelnde Oberfläche, damit das immersive Erlebnis funktioniert. Da haben wir gedacht, nein, reine Geschäftemacherei. Mhm. Ja.
Also gut, das sind so Anfängerfehler. Also gut. Viele wollen ihren Kunden nicht nur eine positive Kauferfahrung jetzt von Menschen, die Geschäfte haben und so weiter, also erfüllen, sondern eben auch gleich ein emotionales Kauferlebnis. Was und welche Knöpfe braucht es denn jetzt dafür? Weil keiner von uns hat LED-Leuchten und bist du fertig und ein Geschäft, wo U2 auftritt. Was kann denn jetzt die Otto-Normal-Helga, nennen wir sie mal so, was kann die denn jetzt machen?
Du kannst alles im Kleinen auch machen, was es im Großen gibt. Wichtig ist, dass man ein Erlebnis als emotionales Extra, als Geschenk mitgibt. Früher mal hat man mal gesagt, wer nicht lächeln kann, soll kein Geschäft aufmachen. Gilt nebenbei immer noch. Und heute ist das Lächeln, das man dazu gibt, das emotionale Extra, ist das Hochgefühl. Und es gibt tatsächlich 7 positive Gefühle, nach denen wir verrückt sind. Hier da drinnen in dem Buch beschrieben. 10 Jahre gebraucht, um es herauszufinden. Auch, dass sie von den Todsünden kommen. Hochmut hat sich weiterentwickelt zu Glory. Völlerei hat sich zu Joy weiterentwickelt. Und es gibt eben Glory, Joy, Power, Bravour, Desire, Intensity und Chill. Und die kannst du auch mit kleinem Budget machen.
Sehr cool. Sehr cool. Also ich habe denen ja damals im Talk mit Tatjana im Juli 2019, hast du über die Hochgefühle in der Kommunikation gesprochen, denen habe ich diese 7 Todsünden in der Rhetorik entgegengestellt. Und mittlerweile, also sieht man, dass irgendwie aus den Todsünden Geschäftsmodelle geworden sind. Also Lieferando und Co. deckt wahrscheinlich eher jetzt die Völlerei ab. Also alles, was in Richtung C-Date und ich weiß nicht, was haben wir, Tinder, geht wahrscheinlich eher in die Wollust. Netflix, sicherlich die Trägheit. Also nicht alleine, es gibt andere Streaming-Plattformen auch noch. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, der Zorn wird auf Twitter abgeladen. Naja, LinkedIn hat wohl den Hochmut auf seiner Seite und Neiden steht immer dort, wo Menschen vergleichen. Da ist wahrscheinlich Instagram eine ganz gute Projektion.
Ja, aber natürlich hat Todsünden-Marketing immer schon funktioniert. In Skandinavien kannst du Todsünden-Marketing studieren sogar.
Echt?
Und kannst einen akademischen Abschluss machen in Sex verkauft, Sex Sales und Neid und so weiter. Natürlich funktioniert das. Aber ich möchte dir da doch widersprechen, weil Netflix, natürlich, wenn du sagst, Netflix ist Trägheit, oder?
Ja.
Würde man sagen, statt dass man ins Kino geht, bleibt man im Bett liegen, ja, und schaut sich eine 22 Folgen einer Serie an. Das ist natürlich richtig, aber du musst ja bedenken, der Content, den du dabei miterlebst, der ist ja dramaturgisch gemacht. Du erlebst ja Glory und Erhabenheit. Du siehst eine Sitcom und erlebst Joy und so weiter und so fort. Oder du möchtest wissen, wie es weitergeht und erlebst Desire, weil die Angel immer so perfekt nach dir ausgeworfen wird, dass ein Cliffhanger kommt am Ende einer Folge.
Und ein Plot-Twist.
Das heißt, die Todsünde ist eigentlich ja nur das Medium. Ja, aber der Content sind immer noch die Hochgefühle.
Die sind da. Aber kannst du, also würdest du dich dorthin versteigen, gerade jetzt der Psychologe in dir, nicht der Dramaturg, dass man sagt, wenn man so viel Emotionen sich anschaut, dass man möglicherweise dann im Real Life die gar nicht mehr so gut herstellen kann, wenn ich sie quasi konsumiere permanent, ist das dann was, das manche Menschen dann Schwierigkeit haben, ist in die Wirklichkeit zu übersetzen?
Naja, das ist eine klassische Frage, die Allgegenwart der Emotionen, ob es nicht irgendwann einmal zu viel wird unter Umständen. Aber man hat ja früher auch gesagt, ja, wie das Fernsehen aufgekommen ist, hat man gesagt, die Leute werden nicht mehr ins Kino gehen. Wie Film aufgekommen ist, hat man gesagt, die Leute werden nicht mehr lesen und ins Theater gehen. Tatsächlich war es so, dass uns der Film beigebracht hat, im Theater auch die Emotionen bewusster und emotionaler wahrzunehmen, dass wir die Buchbranche boomt. Im Buchhandel geht es zwar schlecht, weil alle Leute E-Books auf Kindle lesen.
Genau,
aber die Leute lesen nach wie vor. Das heißt, der Träger ändert sich alle 20, 30 Jahre. Ja? Aber die Emotion, die damit mitgegeben wird und präsentiert wird, die ist dieselbe wie bei Aristoteles und Aristophanes in der griechischen Antike.
Die haben wir schon 2000 Jahre.
Genau.
Du, wie geht sich diese Erlebnis-Economy jetzt aus mit diesen modernen Klimabewusstseinsbestrebungen? Das ist ja auch was, wo man sagt, steht das in einem Widerspruch oder nicht?
Ja. Also ich glaube, ich vertraue auf die Evolution. Ich bin ein verkappter Evolutionstheoretiker in Wirklichkeit. Interessiere mich mehr für Evolutionstheorie als für Marketing. Und für mich geht es auch um die Evolution in den emotionalen Gestaltungsformen. Also ich glaube, die Evolution macht das schon. Es gibt ein Beispiel. Du hast hier wunderbarerweise mein Buch Marketing spüren liegen. Und das gibt es auch auf Koreanisch.
Wirklich?
Und eines Tages, ja, es gibt alle meine Bücher auf Chinesisch und Koreanisch, lustigerweise.
Christian, es reicht. Oh mein Gott, ich fühle mich klein.
Und eines auf Englisch. Leider ist mein Verlag nie auf die Idee gekommen, es auf Französisch oder Spanisch oder Italienisch herauszubringen. Es war dann zu banal. Aber ich bekomme eines Tages ein Mail von der damaligen Vizebürgermeisterin von Seoul in Südkorea. Und sie sagt, wir haben dein Buch auf Koreanisch gelesen und wir haben etwas gemacht, von dem wir glauben, dass es dir gefallen würde. Wir haben einen Fluss inszeniert auf einer Länge von 8,5 Kilometern. Wir haben dafür eine Stadtautobahn abgerissen, die es schon gegeben hat, haben den Fluss wieder an die Oberfläche kommen lassen und haben mit all dem, was du in Marketing-Spüren beschreibst, versucht, den Fluss zu inszenieren. Und wie wir dann das erste Mal dort waren, und mit einer Gruppe bei einer Lernexpedition, die hinter uns nachgegangen ist, über diesen Fluss drüber gegangen sind, über die inszenierten Steine, neben den Wasserfällen, neben den Jumping Waters, neben der Brücke, die klassische Musik spielt, neben der Galerie und vielen anderen Elementen, sind mir die Tränen gekommen kurz, weil es war alles da. Wahnsinn. Und es war natürlich eine ökologische Inszenierung, die aber Hand in Hand gegangen ist mit einem ökologischen, mit einer ökologischen Idee
also
dahinter.
Also es geht sich aus. Es ist ja wohl eine Sache, wo man sagt, okay, man wird verzichten an anderen Dingen, weil jetzt hat man halt die Stadtautobahn nicht mehr, aber Gott sei Dank hat man diese Geschichte. Cool.
Und im Moment ist ja Denaturierung ist ja ein großes Thema. Ne? Das Rückbauen von Flüssen insgesamt oder von Grünraum gegen die Versiegelung der Welt ist ja ein großes Thema.
Wo sie es erst alle in den 80er-Jahren hingebaut haben und jetzt bauen wir es wieder zurück. Ja. Und es sind alles unsere Steuergelder. Ja. Was für eine Inszenierung. Du, unter dem Hashtag, was habe ich rausgesucht, Netzstreik fürs Klima, werden Foto- und Videobeiträge auch von Umweltaktivisten und natürlich also da auf bekannten Social-Media-Plattformen geteilt. Wie siehst denn du die Entwicklung, wenn soziale Plattformen jetzt immer öfter auch so zur Scheibe werden, zur wichtigen Kommunikationsdrehscheibe für umweltpolitische, aber auch gesellschaftspolitische Fragen?
Also die sozialen Medien funktionieren als eine Art Durchlauferhitzer. Ne? Das heißt, sie nehmen das auf, was da ist. Deswegen machen ja alle die Klimaorganisationen machen ja Agitprop im öffentlichen Raum, also Aktivismus. Und die werden dann abgebildet in den sozialen Medien und werden dadurch noch einmal emotionalisiert und so weiter. Das Problem ist oder das Interessante ist, und ich habe darüber vor ein paar Monaten ein Interview gegeben einer deutschen Tageszeitung der Welt über die Inszenierungen im Klimabereich. Mhm. Und die arbeiten ja alle mit dramaturgischen Elementen. Ne? Also die letzte Generation zum Beispiel, wenn man sich die Fotos angeschaut hat, der Klimakleber, wie sie da auf der Straße sitzen und ein bisschen wie ein Yogi in Indien, wie ein Heiliger, emotional überhöht, manchmal den Kopf zurücklegen.
Erleuchtet innerlich.
Erleuchtet und auch als Märtyrer dargestellt werden. Die Klimakleber haben gewusst, sie brauchen genau diese Fotos und sie brauchen auch ganz bestimmte Posen rund um das, was sie da eigentlich tun. Dann gibt es eine Gruppe, die heißt, glaube ich, Extinct Rebellion, kann das sein?
Ja.
Und die machen sogenannte Die-Ins, das heißt, die legen sich hin und spielen tot.
Wow.
Und zwar gleich 80 Leute oder so, das schaut unglaublich aus. Mhm. Und alle diese Organisationen arbeiten mit, in meiner Theorie nennt man sowas kontrollierte Verwirrung. Destabilization, kontrollierte Verwirrung. Tabubrüche, mit Tabubrüchen arbeiten. Jetzt muss man wissen, von wegen kontrollierte Verwirrung, wie man sie kontrolliert, wie man sie dosiert zum Beispiel. Ja? Und alle diese Gruppen haben den Fehler gemacht.
Wie man die Medien benutzt.
So ist es. Ja. Aber dass sie die Dosierung falsch einjustiert haben. Mhm. Und dadurch sind die Leute so sauer geworden, weil Kommunikation funktioniert nie so eins zu eins. Die machen das und du reagierst auf eine bestimmte Art und Weise, sondern es gibt psychologische Reaktionen. Und die klassischen Reaktionen auf etwas, was einem unangenehm ist, weil du zum Beispiel im Stau wartest, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man regt sich furchtbar auf oder man schiebt alles weg. Mhm. Also man pegelt sich rauf oder runter. Und in der Psychologie weiß man zum Beispiel Werbung gegen das Rauchen mit Zigarettenpackungen, wo man sieht, du stirbst an Lungenkrebs und so schaut das aus, hat dazu geführt, dass die Leute sagen, oh, das schauen wir gar nicht an, und haben weiter geraucht. Oder sie haben sich so emotional aufgeregt, dass sie es damit auch wegbekommen haben.
Und es kamen dann die selbst gehäkelten Backerln, damit man das reinsteckt und nicht mehr sieht. Genau.
Und damit man es neu verteidigt.
Wo siehst du die Grenze zwischen diesem Aktivismus, der, wie du sagst, sehr wohl auch die Bilder bedient, die Medien bedient und dem Radikalisieren? Weil auch das funktioniert natürlich. Also wäre da dann nicht irgendwie jemand wie du vonnöten, der erklärt, und man sieht das ja also auf TikTok, wo zuhauf Menschen radikalisiert werden, wenn man da ein bisschen erklären würde, welche Knöpfe drückt es bei dir und warum bist du hier in Response, was ist dann dein Echo? Also wäre das nicht fast auch ein politischer Auftrag?
Also in der Corona-Zeit gab es viele Leute, die im Internet geschrieben haben, wieso engagieren sie nicht den Mikunda? Und ein paar Dinge waren damals ja auch rund um die Impfungen, waren ja auch dramaturgisch inszeniert, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also es hat sich im in Europa immer noch nicht herumgesprochen, dass es auch so etwas wie eine Sozialdramaturgie gibt. Sowas gibt es auf der Welt schon lange. In Amerika zum Beispiel gab eine berühmte Geschichte in Florida, die Mitternachtsliga. Junge Leute, die um Mitternacht Touristen überfallen haben, hat man Basketballspielen beigebracht und hat eine Liga aufgebaut, wo die gegeneinander angetreten sind. Und sowohl das Training als auch die Spiele waren um Mitternacht. Also dann, wenn sie normalerweise Leute überfallen haben, und das hat großartig funktioniert, weil man ein Erlebnis, ein Todsündenerlebnis, durch ein anderes Erlebnis, ein Hochgefühlserlebnis sozusagen gelöscht und ausgetauscht hat.
Wie sehr erlebst du letztlich auch diese dramaturgischen Dinge in der Politik? Also die Idee von Merkel vor 10 Jahren, wir schaffen das, war ja auch ein Hall, der durch Europa ging und Co. Dann gibt es jetzt dagegen hier wieder auch dramaturgische Dinge, damit Nationalstaaten wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Wie geht's dir da, wenn du die Nachrichten anschaust, du kriegst ja mit, was auf beiden Seiten passiert.
Ja. Naja, sowas kann unglaublich nach hinten losgehen. Das hat man bei der Lena Schilling gesehen mit ihrem Herz. Und,
wen würde der Anstand wählen?
Politik braucht Herz und Anstand. Und wenn dann im Kommunikationsumfeld etwas passiert, dann funktionieren die Codes, die Kunstgriffe gleich gar nicht mehr.
Ja, genau. Also es fällt dann auch zurück. Ja. Du, vor dem Hintergrund der KI, die müssen wir natürlich auch ein bisschen besprechen, wenn wir Dramaturgie haben. Was siehst du da auf uns erlebnisverwöhnte Konsumenten zukommen? Weil es ist natürlich vieles machbar und bigger than life, aber nicht für alle, und manche sind dann abgehängt und es spaltet wieder die Gesellschaft. Wie ist denn das? Wie siehst du das?
Ich finde das Problem findet woanders statt. Ich bekomme 3-4 Mal am Tag von Pinterest, bekomme ich einen Link zugeschickt und soll mir Fotos anschauen, für die ich mich angeblich interessiere. Einiges ist auch wirklich inspirierend. Jetzt kann man immer mehr Inszenierungen sehen. Da fragt man sich, ist das jetzt echt oder hat es eine KI gemacht? Und manches Mal stellt sich heraus, dass etwas, was komplett unecht ausschaut, es tatsächlich gibt. Es gibt in China, gibt es Brücken mit ineinander verschränkten Händen, mit einem Wasserfall, der zugleich runtergeht. Und da denkst du, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Aber ist es doch. Es gibt, wie du weißt, in Mailand ein berühmtes Gebäude, das komplett begrünt ist, sondern es gibt es auch in Singapur. Und du denkst, das kann nicht wahr sein, das hat doch sicher eine KI gemacht. Stimmt aber. Das heißt, es entsteht im Moment das, was ein Theoretiker mal als semantische Katastrophe bezeichnet hat.
Dass man gar nichts mehr glaubt.
Das heißt, du weißt nicht mehr, ob du deinen Augen trauen kannst, und Dinge, die unglaublich spektakulär ausschauen, schauen plötzlich aus wie Talmi, weil man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein. Und umgekehrt. Also das halte ich eher für das Problem bei der KI. Ich war eine Zeit lang bei einem großen Immobilienprojekt drinnen, darf nicht erzählen welches, weil ich einen Geheimhaltungsvertrag unterschrieben habe. Aber der Moderator, der auch die Agentur war zugleich, hat versucht, mit einer KI das Projekt voranzubringen. Hat die KI gefragt, was wir an Dramaturgie machen sollen auf diesem sehr großen Gelände.
Das ja, gerade spart er sich den Mikunda, ist schon günstiger.
Ja, dann dachte er. Aber am Ende hat die KI empfohlen, große Vogelkäfige hinzubauen. Und die Gruppe, die Beratungsgruppe, in der ich war, hat allen Ernstes überlegt, die Vogelkäfige haben sie gar nicht mehr in Frage gestellt in dem Park rund um die Immobilien, sondern sie haben nur überlegt, sollen die Türen der Vogelkäfige offen sein oder nicht. Und haben gesagt, Leute, merkt ihr, was er gerade macht? Ihr habt die KI nicht überprüft. Und was die KI gerade gesagt hat, ist falsch.
Ja. Woher weißt du mit der Gewissheit, dass das aufgeht und das ein Schmarrn ist? Ich meine, bist du nie auch daneben gelegen, wo man sagt, hätte ich nie gedacht, dass das fliegt tatsächlich?
Ja, ist uns tatsächlich ganz selten passiert. Also ich habe dieses Jahr mein 40-jähriges Bühnen- und Beratungsjubiläum. Du wahrscheinlich auch.
Ich fühle mich zumindest schon so, ja. Die Schule des Sprechens gibt es 30 Jahre und
wir sind schon lange draußen, ne? Oder? Also wir können das Gras wachsen hören, ein bisschen, denke ich. Und es ist uns nur 2-mal passiert, dass wir falsch gelegen sind. Und beide Male haben wir zu spät Nein gesagt. Und auch beide Male haben wir einem Auftraggeber vertraut, von dem wir dachten, er steht weit über uns und auch Architekten, die sozusagen absolute Weltstars sind. Und wir haben zu spät Nein gesagt, ja. Aber wir haben Nein gesagt am Ende. Und ich habe einen tollen Trick. Hinter den Kameras sitzt irgendwo im Dunkeln meine Frau. Mhm. Und ich weiß, wenn ich falsch liege, dann sagt sie mir es.
Ah, die Denise sagt dann, du stopp.
Ja,
und das genau. Vertraust und das, du dann auch? Das ist
ja,
schon
natürlich,
was?
Weil okay. Sie hat natürlich immer recht.
Ja. Sehr gut. Du, wie ist denn das? Kaufkultur und Sinnlichkeit. Also jetzt leben auf der einen Seite in der Servicewüste Österreichs und auf der anderen Seite, also sind wir natürlich, ist die Kaufkultur auch im Handel längst angekommen, die Frage der Warenpräsentation und ja. Co. Wie können wir das auch in die Dienstleistungsbetriebe bringen, weil die ja letztlich auch einen riesengroßen Anteil ausmachen? Was ist da deine Empfehlung? Ja. Weil ein Kaufhaus hat eine Auslage, eine Warenpräsentation kann man sich überlegen, aber die Dienstleistung, wie kommt man da dran?
Ja, also ich habe tatsächlich einmal für eine große Versicherung eine Versicherungsdramaturgie entwickelt, weil auch so wie man über Versicherungspakete spricht, kann man auch dramaturgisch machen. Wir haben Banken beraten, wir haben Office-Dramaturgie gemacht. Also es ist überall
anwendbar. Die gibt es alle noch?
Die gibt es alle noch, okay. Ja. In den meisten Fällen haben wir versucht, Fehler zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass die Kunden und die Anbieter auf Augenhöhe agieren können. Also ich glaube, es ist überall möglich. Die Post, ich werde es wahrscheinlich Hörer und Seher geben, die das in 2-3 Jahren haben, aber im Moment gerade hat die Post in Österreich ein neues Angebot präsentiert, nämlich die Vorzimmerabstellung von Paketen. Du musst allerdings an der Tür ein spezielles System installieren und dann kommt der Postler in dein Vorzimmer rein und legt das Paket sozusagen auf einem Teppich im Vorzimmer ab, der dafür vorgesehen ist. Weil nicht alle Leute mögen so
Nein.
etwas.
werde ich nicht mögen?
Ich werde es, glaube ich, auch nicht machen. Aber es ist eine Idee, Convenience Entertainment zu machen, ja, wie natürlich. Wir das nennen. Und das Hochgefühl dahinter ist Chill. Mhm. Also eine Ablaufoptimierung.
Ich kann im Bademantel ins Vorzimmer.
Rausnehmen aus dem Druck. Ja, klar. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, früher mal, wenn der Postler geläutet hat an der Tür und ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet und war noch im Pyjama, habe ich zu meiner Frau gesagt, kannst nicht du rangehen. Aber ich merke, dass nach und nach, nachdem viele, viele Leute, die uns Essen gebracht haben an die Tür, wird es einem nach und nach egal,
ja.
wie man ausschaut.
Mittlerweile, jetzt haben wir es gelernt, nach der Pandemie wissen wir Bescheid, oder? Jetzt?
Also es gibt auch im Dienstleistungsbereich dramaturgische Inszenierungen.
Ja, absolut, absolut. Du, High-End angesprochen, High-End-Kunden. Mhm. Viele arbeiten heute in Branchen und Häusern, in denen sich selber vielleicht die Produkte oder Dienstleistungen gar nicht leisten könnten. Also ich denke jetzt an die Kellner im Steirereck oder an Verkäufer von Luxusmarken. Entsteht da nicht eine kognitive Dissonanz zu deinem empfohlenen Buddy-Prinzip, weil der vielleicht oft gar nicht der Buddy sein kann? Nicht in jeder Lebensphase zumindest.
Ja. Dass der eine Frage hat, was für sich. Du musst allerdings bedenken, in der inszenierten Kommunikation gibt es ja nicht nur die Achse zwischen Produkt, also dem Steirereckessen, und Rezeption, also du, wo du im Restaurant sitzt und du bist ein Kellner, der sich das nicht leisten kann, das war deine Frage, sondern es gibt auch als Bestandteil der Inszenierung die Produktion davor.
Okay.
Ja. Der Patissier in der Küche, der eine neue Kreation ausprobieren darf, der Chefkoch, der berühmt geworden ist, oder heutzutage sind die Chefs ja abgelöst worden, die Chefköche von den Bäckern, die plötzlich berühmt geworden sind. Ja? Also die Frage ist, geht ins Leere, weil erstens einmal in der Küche verkostest du auch. Das Steirereck, von dem ich vorhin gerade gesprochen habe, in dem ich lange nicht mehr war, glaube ich, gibt Rabatte nicht für das Hauptrestaurant, aber für die Meierei zum Beispiel oder
ja,
für den Pogusch
auch, absolut.
Kriegst
ja.
du als Mitarbeiter einen Rabatt. Aber eben die entscheidende Geschichte ist, du erlebst ja dieselben Erlebnisse auch, wenn du sie herstellst. Du bist ja, ich komme ja vom Fernsehen, da haben wir den Kameraleuten haben wir gesagt, ich schau mal in die Kamera rein, du bist dein eigener Erstzuschauer, wenn du ein Bild machst. Und so bist du als Koch dein eigener Erstgast.
Du bist der Kunde Null, jawohl.
Und so gesehen bist du ja in die Emotion unmittelbar eingebunden. Und es ist ja sogar so, dass in verschiedenen Restaurants, der Trend ist, glaube ich, vor 20 Jahren ungefähr entstanden, gibt es ja den Chefstable, sodass du genau als Kunde genau dieses Erlebnis, das eigentlich die Köche haben, auch miterleben kannst. Und du sitzt praktisch du sitzt in der Küche an einem Tisch und der Koch, der vor dir kocht, gibt er etwas zum Verkosten, bevor er es auf den Teller gibt.
Genau, ja. Das heißt, du hast so das Gefühl,
also es ist natürlich schon eine ganz tolle Geschichte, auch quasi etwas Kreatives herzustellen und das zu genießen. Du musst nicht unbedingt jetzt im Restaurant sitzen und dich bedienen lassen.
Und es gab aber wahrscheinlich auch Köche, die zwar Weltruhm erlangt haben, aber wo man sagt, der Kunde null, nämlich er selber, hat sich jetzt so eingewoben in dieses Gefühl, dass es der Gast gar nicht teilen kann. Ich denke jetzt an Paul Bocuse, der dann irgendwie die Schweindelköpfe mit Bürsten in der Schnauze angerichtet hat, wo man sagt, na bitte, also ich glaube, ich mag das gar nicht essen, alles gut. Ja. Aber es war natürlich damals, war es ein Kult, ganz klar.
Ja.
Du, das Schaufenster ist für dich, du hast das schon vorhin gesagt, eine Angel, mit der Kunde auch ins Geschäft gelockt wird, ins Geschäft geholt werden soll. Braucht es in Zukunft, ich breche jetzt wieder eine Lanze für die Dienstleister, auch Schaufenster, wo gezeigt wird, was man hier erwerben kann oder wie trainiert wird? Oder bräuchte ich beispielsweise eine Rhetorikauslage? Wie ist denn das?
Naja, wir sitzen ja im Moment gerade in einem Schaufenster von dir. Ne?
Wirklich?
Und von mir. Danke, dass du mich in dein Schaufenster mitgenommen hast.
Voll, gerne.
Und sogar Bücher, peinlicherweise ich Bücher aufstellen durfte von mir.
Voll,
also
gerne.
Wir sitzen ja im Schaufenster und alles, was wir machen in den sozialen Medien, auf der Bühne, wenn wir Vorträge halten, du bist ja auch ein berühmter Keynote-Speaker geworden, das alles ist ja dazu da, um die Angel nach dem Kunden auszuwerfen. Und das ist ja alles Priming, das heißt, die Leute, die uns auf der Bühne sehen, gehen davon aus, wenn der oder die in deinem Fall so toll ist auf der Bühne, wird das als Beratung sicher auch großartig sein und funktionieren.
Mhm.
Das heißt, du musst deine Beratungsprodukte gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, sondern es ist ein indirekter Schluss, den man zieht.
Also es geht nicht um den Live-Effekt, dass man sagt, ich sehe den Mikunda jetzt bei irgendwas und sehe da auch in die Auslage rein oder so, sondern es geht über Priming des
Landes. Wenn wir beraten, dann sind wir auch immer sehr vorsichtig, was unsere Kunden betrifft.
Weil Geheimhaltungsklauseln.
Wir lassen uns nie dabei beobachten. Mhm. Schließen die Tür. Ich sage immer bei einer Beratung, das, was in dem Raum passiert, bleibt auch in dem Raum. Ich gebe keine Interviews darüber. Es gab immer wieder Fernsehsendungen, die wollten mich begleiten bei einer Beratung mit der Kamera. Ich habe das immer abgelehnt und ich habe es nie bereut, dass ich es abgelehnt habe. Ich habe da mal einen Kollegen gesehen, der einen Auftraggeber von mir, den ich ein paar Wochen davor beraten hat und den man mit der Kamera dabei beobachtet hat. Ja. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, so peinlich.
Ja.
Ich hätte das nie in meinem Leben zugelassen.
Nein, ich auch nicht. Und ich bin oft gefragt worden, ob man da beim Training dabei sein kann. Nein, kannst du nicht, weil die Zeit gehört jetzt dem und das exclusively.
Absolut. Außerdem, ich kann mir, was dich betrifft, ein Sprachtraining kann ich mir sehr gut vorstellen. Deine unglaublichen 65 Einheiten, die du da hast, kann ich mir vorstellen, vor einem Mikro und in einem tollen Setting. Interessant wäre das Rhetoriktraining.
Mhm.
Also da hätte ich gerne 2 oder 3 Bilder auf deiner Homepage gesehen.
Ja.
Und ich genau weiß, dass du das kannst und ich würde gerne wissen, wie du es magst.
Also da gibt es dann Infos dazu. Ja, sehr gut. Du sagst, Waren sind Kulturgut, also Kaufen selber ist Kunst.
Ja.
Was sagst du denn mit der, also wir haben ja auch die Kaufreue, diesen Buyer's Remorse. Also wir haben jetzt uns bemüht, dass wir den Kunden reinangeln und dass es dramaturgisch ist.
Ja.
Was konkret müssen Unternehmen an diesem berühmten, also Point of Sale, davor oder danach tun, damit der Kunde dann nicht heimstiefelt und dann das große Kauferlebnis zum Hangover wird und er dann doch, viele sagen, mei, der war so begeistert und dann hat er doch, ich weiß nicht, das Kleid umgetauscht oder doch das und das nicht gemacht. Was muss man da tun?
Also erstmal das Problem mit dem Buyer's Remorse taucht ja nur dann auf, wenn du mit der Verkaufsförderung auf die Todsündenebene gehst, wenn ein Kaufrausch entsteht.
Mhm. Ja, genau. Dann kommt der Hangover.
Dann kommt der Hangover, ja. Wenn du auf die Hochgefühle gehst, wenn du das Gefühl hast, du hast ein Produkt gekauft, das in sich eine gute oder akzeptable Qualität hat, wenn du das Gefühl hast, es wurde unter Umständen hergestellt, mit denen du hinter denen du stehen kannst. Es hat kein Kind in Bangladesch den Fußball von Adidas genäht, sondern es ist schon alles okay, halbwegs okay gewesen, ja, dann gibt es diese Gefahr auch nicht so sehr. Erste Geschichte. Zweite Antwort, du musst bedenken, in der Konsumpsychologie weiß man, dass die Augenblicke, bevor man kauft, die besten sind. Danach gibt es immer, geht die Kurve immer ein ganz klein wenig nach unten, es folgt immer eine kleine Enttäuschung. Üblicherweise fängt man sich dann wieder, wenn der Kauf erfolgreich war. Aber ich bin eigentlich kein Verkaufspsychologe, sondern ich bin ein Inszenierungsspezialist und als solcher sage ich, wenn Produkte oder auch wenn der Akt des Kaufens und Verkaufens durch eine ästhetische, kulturelle Dimension angereichert ist, üblicherweise durch sogenanntes Art Priming, sodass die kulturelle Dimension in der Warenwelt hervorgekitzelt wird, dann ist auch danach die Gefahr einer Enttäuschung relativ gering.
Ist der Fall
gering.
Nicht so hoch. Ja, ist gut. Ist gut. Ja. Jetzt sagst du, dass es natürlich besser über die Hochgefühle als über die Todsünden geht. Wenn ich jetzt Chef des Flughafens Günter Ofner hat mir zuletzt gesagt, also Temu, wo man sagt, ist jetzt vielleicht nicht nur das große Hochgefühl, das bedient wird, hat alleine aktuell 160 Frachtflugzeuge in der Luft und ja, gerade eben wieder 80 nachbestellt. Ja. Warum rennen dann diese Geschichten so gut, wo es doch eigentlich jedem darum geht, ich kaufe nicht bei Kik, ich kaufe nicht bei Kinderarbeit, ich kaufe nicht bei und so weiter. Weil es anonymisiert ist, weil es leise im Internet per Klick ist, weil was?
Ja, natürlich. Und weil am Ende die Gier größer ist als also die Todsünde natürlich eine ganz starke Kraft ist. Aber man muss halt schauen, was man damit macht. Ne? Und es musste halt bewusst sein, als junger Klimakleber, dass wenn du da halt unendlich viel im Netz kaufst und es dir geliefert wird und dann 50% oder 80% der Klamotten wieder mit der Post zurückgehen, was du dann dem Klima antust. Also du musst die Gesamtheit im Prozess sehen. Ja. Und deshalb muss man einfach sagen, man muss die Menschen aufklären. Und ich denke, der ganze Bereich der sogenannten Fast Fashion verändert sich ja gerade. Und die Nachhaltigkeit ist auch im Fast-Fashion-Bereich ein großes Thema.
Ja, auch ein nachgefragtes Thema.
Deswegen werden auch die Inszenierungen hochwertiger bei H&M, Zara und Co. Auch im Lebensmittelbereich entsteht im Moment ein kleines Upgrade von einem halben Stern Richtung Glory tatsächlich. Ja. Also die Hofer Lebensmittelmärkte, die standalone stehen, die nicht in einer Mall eingebunden sind, schauen alle aus wie Tempel heutzutage, mit einem freikragenden Tempeldach und einer Tempelfassade. Sie sind stolz auf zurück zum Ursprung und auf die ökologische Anbindung und einen Discounter. Also hier tut sich im Moment sehr viel. Und ich vertraue auf die Evolution. Ich glaube, dass die Evolution diese Dinge, die einem nicht gut tun, langfristig, mittelfristig einpendelt. Im Moment sehen wir gerade ja wieder, was das Klima an Überschwemmungen anrichtet, ja, überall. Und an Bränden im Sommer anrichtet. Das heißt, die Menschen sind schon nachdenklich geworden.
Also ich glaube auch, dass es mittlerweile jeder gemerkt hat. Natürlich ist Wetter nicht Klima, aber jeder hat in dieser kurzen Zeit, die wir auf dem Planeten sind, wahrscheinlich schon gemerkt, Tornados in Österreich, die mittlerweile 4 bis 10 im Jahr stattfinden. Also gab es vorher nicht. Nein, also ist es irgendwie fix. Nein. Usability versus Erlebniskult, lass mich da nochmal rein. DM kommt mit dem Slogan, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, erinnert schön an Goethe, setzt natürlich auf den Erlebnishorizont seiner Kunden. Ja. Der Biller Hausverstand ist auch recht bodenständig. Ist es jetzt diese bodenständige Werbeüberlegung, die eher punktet und natürlich diese Experience Economy da in Wahrheit, wo es bigger than life ist, ein Gegensatz darstellt? Also wo man sagt, na, das ist Amerika und wir sind bitte lieber Hausverstand, ja. Also ist das was, oder sagst du, wir sind schon auch als Alpenrepublik offen für Düfte, für Raffinessen, für sinnliche Geschichten, immer wissend, dass wenn ihr was versprecht, dass der Fall dann hoch sein kann, klar.
Ja, also ich berate beide zufällig und kenne die Konzepte dahinter. Gerade letztes Jahr wieder eine große Vortragsreihe gemacht für die Rewe-Gruppe und eine Lernexpedition gemacht in Wien.
Wir haben gleiche
Shops.
Kunden.
Ja, ich glaube auch, ja.
Wir sollten immer miteinander verhandeln.
Ja, ich glaube, wir sollten überhaupt mehr zusammenarbeiten, weil wir uns großartig ergänzen würden. Und ich glaube aber, dass du Hausverstand und zurück zum Ursprung auf der einen Seite und hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, hier kaufe ich ein, statt hier darf ich sein, wie bei Faust,
genau.
Dass du es ein bisschen falsch interpretierst. Es geht nicht um die Bodenständigkeit dabei, sondern es geht um die Nachhaltigkeit dabei, bei beiden. Und deswegen hat ja Biller hat ja einen neuen Bereich eingeführt, das Pflanzilla.
Ja.
Lustig, witzig, joymäßig mit einem Gorilla, Pflanzilla, inszeniert. Und da geht es um unverpackte Produkte, um regionale Produkte, vegane Produkte und so weiter. Das ist ein großer Erfolg geworden.
Das ist ein We Care.
Absolut. Ja. Auch die Produkte, die dabei eine Rolle spielen. DM ist gerade dabei, nach einem Konzept, an dem ich mitarbeiten durfte, die letzten 5 Jahre ein neues Warnbild auszurollen in ganz Europa. Wir wissen noch nicht genau, was es in Österreich geben wird. Und die Hochgefühle und das Art Priming spielt dabei eine entscheidende Rolle, weil das geheime Brand Script, das wir definiert haben, das geheime Drehbuch hinter DM ist, DM macht das Leben schön. Und ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal meine Auftraggeber vor 7, 8 Jahren getroffen habe, war eine Beklebung am Schaufenster. Man hat einen Heißluftballon gesehen. Der Ballon hat aus Margariten bestanden. Draußen war es November, es war kalt in Frankfurt, in einer unglaublich hässlichen Gegend. Es hat geregnet.
Und wir Not the vibe.
Denise und ich haben uns reingeflüchtet. Und dann haben wir quasi an diesem Heißluftballon nach außen geschaut auf dieses hässliche Frankfurt und plötzlich war es viel schöner. Und wir haben gesagt, das, was DM als Inszenierung macht, ist für das Seelenleben, für das Seelenheil in Deutschland im öffentlichen Raum wichtiger als alle Psychotherapeuten zusammen. Und deswegen ist die Idee entstanden, diese Beklebungen, die es nur bei den deutschen DMs gibt, in Österreich noch nicht, auf dem Point of Sale, auf das Innere abzubilden.
Also im Sinne von so ein bisschen utteral zu arbeiten.
Und nein, sondern mit allen Hochgefühlen. Okay. Jeder Bereich hat sein eigenes Hochgefühl bekommen. Im Bereich der dekorativen Kosmetik, wo es um Schminkerlis und Düfte geht, schwebt eine sogenannte Gloriole darüber, über einem Effektwarnträger. Ein Strahlenkranz, wie man ihn früher im Mittelalter um das Haupt der Jungfrau Maria gebaut oder gepinselt hat, um sie noch anbetungswürdiger zu machen. Und es ist ein schönes Lichtkunstwerk, 2 Ringe, die ineinander verschlungen sind und zugleich gebogen, in sich gebogen, sehr
also
komplex.
Also wo sich was tut, ja.
Genau. Oder im Bereich Gesundheit schweben Ginkgo-Blätter darüber, die man von Weitem sieht und so weiter und so fort. Das heißt hier, ein Auftraggeber hat verstanden, dass der emotionale Mehrwert am Point of Sale auch etwas bringt. Und sie bauen gerade für 1,3 Milliarden Euro 4.000 Shops um. Und wir sind sehr stolz darauf, denn es hat noch nie ein Auftraggeber für etwas, was wir gesagt haben, so viel Geld ausgegeben.
Wahnsinn, sehr cool. Ja. Du, jetzt hast du auf der anderen Seite auch in deinen Büchern, auch zuletzt in unserem Interview gesagt, es ist natürlich auch immer eine Frage, ob ich diese Ästhetik empfinde, ob ich sie trainiert habe. Ich bin dir wahnsinnig dankbar für den Satz, Ästhetik ist angeboren, aber es ist eine Frage, was man daraus entwickelt. Jetzt haben wir momentan eine Situation, wo wir sehen und auch spüren, dass viele Menschen diese Ästhetik nicht entwickelt haben, die möglicherweise die Ginkgo-Blätter dort auch gar nicht erreicht. Was machst du da?
Erstens einmal, man muss es nicht sehen, damit es funktioniert. Es soll ja unterbewusst, hypnotisch funktionieren. Es soll einen emotionalen Sogzustand ergeben. Und ich komme ja vom Fernsehen und wir haben damals gesagt, wenn etwas schiefgelaufen ist, bei einem 1,30er Beitrag, das versendet sich, hat man gesagt beim Fernsehen, oder? Das ist doch, was regst du dich auf? Das
dünnt sich aus.
Aber ein paar Millionen 1,30er versenden sich nicht.
Ja.
Und es entsteht so etwas wie eine visuelle Kultur. Und deshalb werden wir alle ununterbrochen von der Popular Culture massiert. Meine Studenten zum Beispiel, ein Referat, ein klassisches Referat im Wintersemester, das sie halten müssen, ist, sie gehen einkaufen und machen ein Referat über die Ästhetik von Verpackungsdesign und müssen es in Verbindung bringen mit klassischen Gemälden aus dem 18., 19. und 17.
Sehr
Jahrhundert.
Cool. Sehr cool.
Und mit Gartengestaltung in englischen Landschaftsgärten aus dem 19. Jahrhundert. Und sie sehen plötzlich, das ist das Gleiche, die gleichen kurz. Und deshalb sollten wir natürlich offen sein für dieses Massieren der Codes. Mhm. Und natürlich, wenn du, wenn es dir emotional schlecht geht oder wenn du, gerade schaust, dass du über die Runden kommst, bist du vielleicht nicht so empfänglich dafür. Vielleicht aber doch auch. Denn der Besuch in einem Markt, in einem Supermarkt, in einem Drogeriemarkt,
macht ist, dann schon was mit,
ist ja oft das einzige emotionale Erlebnis, das du als Geschenk bekommst, wenn du eine geringe Kaufkraft hast, ohne dass du Eintritt gezahlt hast.
Mhm. Ja, absolut.
Und deshalb glaube ich, versendet es sich nicht.
Ja, also 1,3 Meter, da muss man schon was herlegen,
die
ganz klar.
Sich, was dabei.
Muss schon mal kommen. Du, letzte Frage. Welchen Anteil haben Stimme und Sprache bei der Erlebnis-Economy? Weil jetzt können, Alex und Siri können schon reden. Nein, sich ein Buch vorlesen zu lassen, macht noch keine Lust. Aber es ist natürlich die Stimme, die Stimmung macht, wahrscheinlich auch nicht ganz wurscht, oder?
Aber das weißt doch du besser als irgendjemand anderer hier auf diesem Kontinent. Du bist doch genau die Spezialistin dafür, natürlich. Und also neben vielen, vielen anderen Dingen, die du trainierst, an Timbre und Individualität der Stimme, Modulation, Echtheit, authentische Energie, die rüberkommt, ist es ein ganz simples Phänomen, das man aus der Werbung kennt, nämlich ein Etikettenprinzip. Eine Stimme, die wiedererkennbar ist, klebt an dir oder an der Marke dran. Man nennt das in der Dramaturgie oder in der Psychologie eigentlich Kontakt-Affekt-Phänomen. Wenn du jemanden eine Tafel entgegenhältst und die ist lila und du fragst, welche Schokolade, dann wissen alle Leute, dass das Milka ist und dass da eine Kuh drauf gehört und dass die auch wahrscheinlich lila ist.
Glaubst du, dass das die KI schon gefährden kann? Also auch, wir wissen heute von wegen Deepfake, wir können uns absolut beide Dinge sagen lassen, die haben wir nie gedacht.
Absolut, ja, absolut. Und deswegen gibt es ja inzwischen eine ganze Reihe von Schauspielern, die der Anwendung durch eine KI mit ihrer Stimme
zustimmen
nein, widersprechen.
Ja, aber sie müssen dem zustimmen, dass es dann gesandt wird.
Ja, aber also niemand stimmt dem zu in Wirklichkeit. Also niemand, der etwas zu sagen hat, stimmt dem zu. Scarlett Johansson, glaube ich, hat gerade geklagt, weil jemand ihre Stimme verwendet hat. Und sie sagt, ich will das nicht und meine Stimme gehört mir. Also ich denke, dass die Politik hier, das wird ja allgemein gesagt hier, einfach noch schauen sollte, einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, dass solche Dinge nicht passieren.
Das ist auch der AI-Act vielleicht.
Aber
noch
wenn
nicht
du daran
Letzte
denkst, ja, wie die Chris Lohner jetzt seit Jahrzehnten uns die Züge ansagt, in jedem winzigen Bahnhof und natürlich sagt es nicht mehr selber an, sondern der Computer moduliert ihre Stimme und du hörst sie sprechen, aber es funktioniert immer noch trotzdem. Wahrscheinlich, wenn sie lang nicht mehr da sein wird, wird man sie immer noch hören.
Du, und ich bin froh, dass ich raus bin. Ich war 15 Jahre lang die Stimme der Österreichischen Post AG, also wurscht, in welchem Postamt du angerufen hast, du hast mich hören müssen.
Kann mich erinnern.
Und das ist mittlerweile ersetzt worden durch eine Systemstimme, wo ich mir denke, also gut, wenigstens haben sie mich nicht verformt, ist ja gut. Ach Christian, es war so schön, dass du heute da warst. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Es hat mir immer große Freude gemacht. Dankeschön.